Wir wollen zusammen beten. Für deine Offenbarung, lieber Vater im Himmel, und deinem teuren und geliebten Sohn, Herrn Jesus Christus, danken wir dir von Herzen. Wir danken dir, dass du uns auch in diesen Tagen hineinnimmst in deine Offenbarung, dass du dein Wort in unserer Mitte lebendig machst, in der Weisung deines Geistes, deiner Kraft. Wir danken dir, dass du uns dein Wort kundmachst. Wir danken, Herr, dass wir sehen dürfen, du bist ein Gott des Gerichtes und glückselig alle, die auf dich harren. Lass uns auch jetzt ganz hingewandt sein zu dir, segne den Dienst unseres Bruders und segne uns im Hören, nimm uns hinein in deinen Frieden. Amen. Ich lese zunächst ein Wort aus dem Psalm 107, von Vers 10 bis 16. Die Bewohner der Finsternis und des Todesschattens, gefesselt in Elend und Eisen, weil sie widerspenstig gewesen waren gegen die Worte Gottes und verachtet hatten den Rat des Höchsten. So beugte er ihr Herz durch Mühsal. Sie strauchelten und kein Helfer war da. Da schrien sie zu Jehova in ihrer Bedrängnis und aus ihren Drangsalen rettete er sie. Er führte sie heraus aus der Finsternis und dem Todesschatten und zerriss ihre Fesseln. Mögen sie Jehova preisen wegen seiner Güte, wegen seiner Wundertaten an den Menschenkindern. Denn er hat zerbrochen die ehernen Türen und die eisernen Riegel zerschlagen. So, bitte.
Einen schönen guten Abend, liebe Geschwister und Freunde. Wir fahren also fort mit dem Thema von heute Morgen, Gerichte Gottes als Wegweisung zum Heil und zur Rettung. Für die Geschwister, die neu hinzukommen, ich blende nur einmal mit wenigen Sätzen zurück. Wir haben als erstes Gericht den Text gehabt, 1. Mose 2. Ganz am Anfang schuf Gott die Himmel, das gesamte Inventarium, was im Himmel seine Existenz hat, und er schuf eine Erde. Und dann der Vers 2, und die Erde ward oder wurde wüst entleert, zertrümmert und ohne Leben. Katastrophale Verwüstungen sind hier angezeigt. Gott blieb aber bei diesem chaotischen Zustand nicht stehen, sondern sprach hinein in diese Verwüstungen, dass es werde Licht. Und mit diesem Programm, es werde Licht, ist eigentlich angezeigt, dass Gott jedes Gericht mit dem Hinein jedes Gericht mit dem Hineinsprechen, es werde Licht, beendet und einen sieghaften Ausgang zeigt. Das erste Gericht, das Chaos. Das zweite war dann Adams Fall. Eine unheimliche Lawine setzte sich in Bewegung und begrub nicht nur Adam und Eva, sondern alle Generationen nach ihm. Auch ist dieses Gericht nicht letztendlich der Abschluss, sondern Paulus greift hinein und sagt und schlussfolgert, wie, gleich wie in Adam alle sterben und zum Tod gelangt und gebracht wurden, so werden sie in dem Christus alle lebendig mit Gottes Leben erfüllt werden. Das dritte Gericht war dann die Sintflut mit Noah, diese unheimliche Vermischung geistlicher Schöpfungen. Und Gott sprach auch in dieses Gericht hinein das Evangelium. Nachdem Christus lebendig gemacht wurde, ging er hin und predigte und verkündigte frohmachende Botschaft, die eben damals nicht glaubten. Sie waren also die Ersten von der sieghaften Botschaft. Und dann noch einige Gedanken zu Sodom und Gomorra. Sodom und Gomorra ist von der Schrift als ein Beispiel hingestellt worden des ewigen Feuers Pein. Und wir haben uns sagen lassen, dass das Wort äonisch oder ewig nicht zwingend die Unendlichkeit beschreibt, sondern je nachdem, welches Hauptwort anschließend folgt. Steht es mit Gott in Zusammenhang, dann ist es die Unendlichkeit ohne Aufhören. Steht es aber mit Dingen zusammen, die erst geworden sind, durch die Schöpfungen, durch die Sünde bedingt, dann hat, weil es einen Anfang nahm, auch ein Ende. Und wir haben uns zeigen lassen, wie Jesus, auch Petrus und Hesekiel dieses Geschick Sodoms und noch einmal beleuchten und auch darüber Licht uns geschenkt ist und uns Heil und Rettung gezeigt wird, auch was damals in Feuer unterging. Sodom und Gomorra und alle Töchter werden wieder zurückkehren in ihrem früheren Stande. Wenn wir einen Blick in die Gerichtswerkstätte Gottes tun wollen, dann geht es uns nicht um eine gerichtsauflösende Theologie zu vertreten, sondern die nüchterne Aussagen der Schrift zu überdenken. Denn in allem sehen wir die Fußspuren und die ordnende und zielführende Hand Gottes. Auch in den schwersten Gerichtsstürmen wird uns, den Söhnen Gottes, sein Wesen, Gottes Wesen geoffenbart und die Geheimnisse seiner Liebe und seines Wohlgefallens bekannt gemacht. Wenn Gott durch alle Gerichte hindurch Wege des Heiles und der Rettung geht und Gefangene aus den Gefängnissen wieder herausgeführt werden, dann dürfen wir als seine Kinder und Erben in großer Gewissheit die gesamte Schöpfung schon jetzt vollendet im Ziele sehen. Kinder Gottes, die alleine den Himmel bevölkern wollen und die übergroße Mehrzahl der Geschöpfe in dem Feuersee schicken, müssen sich fragen lassen, was denn das Kriterium sei, weshalb sie nicht in diese furchtbaren Gerichtsstätten hinein müssen. Was ist das Kriterium? Da werden die Gläubigen, bevor die große Drangsal hereinbricht und der Zorn Gottes über die Welt kommen wird, zuvor hinweggenommen. Wir fragen, weshalb? Und was ist der Grund dafür? Was hebt uns heraus vor den anderen? Ist es etwa unsere Lebensweise? Da müssen wir aufpassen, dass wir mit der Faust nicht eins aufs Gesicht bekommen. Denn es gibt zahlreiche Menschen, die keine Gotteserkenntnis und keinen Erlöser kennen und 100-mal anständiger, ehrlicher und liebevoller durch die Welt gehen als Gläubige. Was unterscheidet uns, liebe Geschwister? Was bringt uns den Vorzug? Was denn? Die Erlösungstat Jesus, die Gnade Gottes. Durch Gnade allein seid ihr errettet. errettet. Und die Rettung ist ja ein Versetztwerden aus dem Machtbereich des Todes und der Finsternis hinein in die Autorität des Lichtes. Durch Gnade seid ihr gerettet. Es gibt nur ein Mittel da, mittels des Glaubens. Wenn das der alleinige Grund ist, weshalb wir dem zukünftigen Gericht entgehen, dann legen wir bitte die Hand auf den Mund und lernen ihm zur Bruch die überragende, die unausdenkbare Gnade Gottes zu erfassen. Und nun sind wir bei dem fünften Gericht. Ich muss also schon mich beeilen, dass wir heute Abend fertig werden mit diesen Gerichten. Ich wollte ja ursprünglich einen Wortdienst damit ausfüllen. Aber wir merken schon, wie gefüllt die Schrift ist. Das Gericht oder der Fluch Israel. Das geliebte und auserwählte Volk Israel wurde durch Ungehorsam und Halsstarrigkeit unter allerschwerste Gerichte gestellt. Da schreibt der Prophet Jeremia 24,9: Und ich werde sie zu Misshandlungen, zum Unglück hingeben allen Königreichen der Erde, zum Hohn und zum Sprichwort, zur Spottrede und zum Fluch an allen Orten, wohin ich sie vertrieben habe oder vertreiben werde. Und ich werde das Schwert, den Hunger und die Pest unter sie senden, bis sie aufgerieben sind aus dem Lande, das ich ihnen und ihren Vätern gegeben habe. Und das letzte Buch im Alten Testament schließt ab, Malachi 2,2: Wenn ihr nicht höret und wenn es ihr nicht zu Herzen nehmet, meinen Namen Ehre zu geben, spricht Yahweh, der Heerscharen, so werde ich den Fluch unter euch senden und eure Segnungen verfluchen. Ja, ich habe sie auch verflucht, weil ihr es nicht zu Herzen nehmt. Mal kurz einblenden. Wir nennen hier oft den Namen Yahweh. Für viele ist das vielleicht etwas unbekannt. Der Name steht eigentlich mit dem Wesen Gottes zusammen. Ich bin, der ich bin. Oder ich bin der ewig Seiende. Die Juden sprechen diesen Namen nicht aus. Sie sagen etwa Adonai, Herr, du Allerhöchster. Schade ist natürlich, dass die revidierte Elberfelder Übersetzung diesen Namen jetzt auch mit Herr ersetzt hat. Ich nenne ihn einfach so, weil er ursprünglich dasteht. Dieser Fluch begleitete dieses Volk fast bis unsere Zeit hinein. Wir denken nur einmal an die schrecklichen Erfindungen und Wurzeln geistiger Philosophien. Chaim Weizmann war der Erfinder des flüssigen Acetons. Lise Meitner, Albert Einstein und Robert Oppenheimer waren die Väter der Atombombe. Edward Teller war der Erfinder der Wasserstoffbombe. Er studierte sogar in München und in Leipzig. Samuel Kuhn war der Erfinder der Neutronenbombe. Und vor nicht allzu langer Zeit war der Jude Abrahams Sohn über das gesamte Sternenkriegsprogramm verantwortlich. Hinter Charles Darwin, was steht da? Die Evolutionstheorie, ganz genau. Und hinter Sigmund Freud eine verderbliche Philosophie der Psychoanalyse. Er hat die Psychologen verrückt gemacht, den Menschen auseinandergenommen und dann nicht wieder zusammengebracht. Hinter Karl Marx, was steht da? Fast ein Jahrhundert hat er mit seiner Ideologie Millionen bezaubert und betrogen. Und manche haben das noch gar nicht mitgekriegt. Und nicht zuletzt das Bankgewerbe. Ich nenne nur einmal einen Namen Rothschild. Israels Fluch, das ist ein Thema für sich. Es gibt heutzutage viel falsch angewandte Prophetie. Nicht nur unter der Gemeinde, sondern auch unter den Verkündigern in Israel. Ich nehme nur einmal die groteske und zweifelhafte Beurteilung über den Tod Rabins heraus. Die zurzeit amtierende Regierung Israels steht unter dem Fluch. Weshalb? Weil sie genau die Praktiken macht wie im Alten Testament. Da steht geschrieben, und sie taten, was dem Herrn missfiel, übel und böse war. Was hat Rabin gesagt über den Mord damals in dieser Synagoge, dass es nur die Frucht dieses Fluches von den Messias glauben. Israel unter dem Fluch, das gibt es auch heute noch. Sie haben ihren Gerichtsweg noch nicht beendet. Und wenn wir als Deutsche diesen Satz über die Lippen bringen, dann blutet unser Herz mit, was das eigentlich bedeutet. Bei einer kleinen Zahl hat Gott die Blindheit ihres Herzens hinweggenommen. Wir müssen aber aufpassen, dass wir heilsgeschichtlich nicht vorgreifen und Schriftaussagen übersehen, nur weil wir dieses Volk rundherum lieb haben und für das Volk beten. Sind wir vorsichtig? Es ist für uns keine Frage, dass Gott sein Volk mit mächtiger Hand erretten und zum Segenskanal für alle Völker und Nationen machen wird. Aber bei Gott ist eben Fluch nicht das Letzte. Nur bei Menschen und bei den meisten kirchlichen Institutionen. Die haben ja das Volk Israel für immer abgeschrieben und haben sich an dessen Stelle gesetzt. Gott aber wandelt auch diesen Fluch in Segen. Das schreibt Prophet Sacharja 8, Vers 13. Und es wird geschehen, gleich wie ihr Haus Juda und Haus Israel ein Fluch unter den Nationen gewesen seid, also werde ich euch retten und ihr werdet ein Segen sein. Wunderbar, wie Gott, und das kann er ganz allein, Fluch in Segen verwandeln, auch bei uns, kein anderer. Dass er die verbockten und krummen Wege unserer Handlungen einmal so ausmünden lässt, dass Herrlichkeit daraus wird, das kann nur Gott allein. In Jesaja 30, 15 bis 18 sieht der Prophet weit in die Zukunft hinaus. Denn so spricht der Herr, der Heilige Israels, durch Umkehr und Stille sein würdet ihr gerettet werden, aber ihr habt nicht gewollt. Darum werdet ihr fliehen müssen. Verstehen wir? Ihr habt nicht gewollt, den eigenen Willen gegen Gott ausspielen. Das können wir eine Zeit lang, aber wir ziehen immer den Kürzeren, immer. Ihr werdet fliehen müssen, bis ihr übrig bleibt, wie ein Signalmast auf einem Berggipfel. Und darum wird Jahwe verziehen, euch gnädig zu sein. Und darum wird er sich hinweg erheben, bis er sich euer erbarmt. Denn Jahwe ist ein Gott des Gerichtes, glückselig. All, die ihre Hoffnung ganz auf ihn setzen. Das Gericht über Israel wird also zeitlich eingegrenzt mit einem kleinen Wörtlein bis. Das sollten wir bunt ausmalen. Ich bin also für farbige Konturen in der Schrift. Ich habe mir jetzt aus dem Paulus Verlag diese Colour-Farbstifte kommen lassen. Da kann man also die Gerichte Gottes rot, Gottes Offenbarung gelb, wichtige Sachen grün ausmalen. Sind Farbstifte. Mit 12 Mark sind sie dabei. Da wird die Bibel zu einem bunten Garten und man findet sich viel besser zurecht. Ich möchte es wärmstens empfehlen. Bis bunt einmalen. Und zwar in Matthäus 23, da heißt es, ich habe euch versammeln wollen wie eine Henne ihre Küken, aber ihr habt nicht gewollt. So. Und da wird also mit diesem Willen, da wird eine ganze Theologie gemacht. Als wäre Gott hier an Grenzen gebunden. Die Folge davon ist immer die Wüste. Bedenken wir das, wenn wir unseren eigenen Willen haben wollen. Ihr habt nicht gewollt. Euer Haus wird euch deshalb zur Wüste werden. Jetzt kommt dieses Bis. Bis ihr sprecht, gelobet sei, der da kommt, in den Namen des Herrn. Verstehen wir? Der Fluch Israel ist eingegrenzt und wird im Lob Gottes enden. Scheinbar hat dieser Vers in der Zeit des Dritten Reiches gefehlt. Sonst hätte man sich doch ein klein wenig orientieren können. Ich sage das nicht als Vorwurf, sondern nur als Feststellung. Auch im Römerbrief berichtet Paulus von diesem Fluchgericht als ein für die Gemeinde freigegebenes Geheimnis. Das war's, aber das ist es nicht mehr. Israels Verstockung ist kein Geheimnis mehr. Und da heißt es, Brüder, das Geheimnis der Verstockung Israels sei euch nicht unbekannt, sonst werdet ihr überheblich. Denn die Blindheit dieses Volkes wird so lange andauern, jetzt kommt wieder ein bis die Vollzahl der Nationen eingegangen ist und also wird ganz Israel errettet werden. Wenn hier von Israel geschrieben steht, dann meint die Schrift das 12-Stämme-Volk Israel. Ich muss das mal hier sehr betonen. Sie dürfen hier bei der Auslegung jetzt auch anders denken. Für mich aber ist die Gemeinde nicht die Vollzahl, das Pleroma der Nationen, sondern was ist die Gemeinde? Sie ist die Vollzahl, das Pleroma, die Vervollständigung des Christus und nicht der Nationen. Wir müssen einfach sehen, dass für die Nationen auch ein bestimmtes Zeitmaß festgelegt wurde. Auch die Nationen haben zeitlich einen Abschluss. Ein der Zeit nach gemäßes Reifwerden oder Ausreifen. Eine gerichtsmäßige Erfüllung. Und wir lesen die Parallele. Ich fand sie also nur in diesem Zusammenhang, Lukas 21, 24. Israel wird zerstreut werden unter alle Nationen. Und Jerusalem wird zertreten werden von den Nationen, bis die Zeiten der Nationen Pleroma erfüllt sind. Das ist derselbe Ausdruck hier. Die Nationen sind demzufolge Gerichtswerkzeuge an Israel. Für die Nationen sind festgesetzte Zeiten bestimmt, wo sie Israel schlagen dürfen. Wenn diese Zeit nach ihrem vollen Abschluss, ihrer Erfüllung, auch ihre Vollzahl an Jahren erreicht haben wird, wird ganz Israel errettet. Wir dürfen eines nicht vergessen, dass Israel immer mit den Nationen gegenübergestellt wird und mit ihnen zusammengebunden bleibt, in Fluch und in Segen, nicht aber mit der Gemeinde. Eine Parallele ist noch Daniel 12,1, kann man zu Hause nachlesen. Das Pleroma der Nationen, was mit Vollzahl übersetzt wird, ist einfach die Erfüllung, die Vollständigkeit, der gerichtsmäßige Abschluss der Nationen für Israel und für die Nationen selbst. Wenn dieses Ziel erreicht sein wird, das hängt natürlich auch mit der Zerschlagung der Nationen zusammen, wird ganz Israel errettet. Und deshalb möchte ich nicht die Gemeinde des Christusleibes in Römer 11, Vers 25 unterbringen. Doch nun zurück zu unserem Text in Römer 11. Da heißt es zum Beispiel, wenn schon der Fehltritt, das Versagen, die Niederlage, der Verlust, die Zurückstellung, die Verblendung, die Ablehnung, die Verstockung, der Fluch und das Weggeschleudert werden zum Heilsweg der Nationen wurde, dass uns dadurch die Rettung geschenkt wurde von der überwältigenden Gnade, wie viel mehr ihre Wiederannahme. Wenn uns diese Gottesbotschaft einmal durchs Herz gegangen ist, dann lernen wir langsam zu begreifen, wie alles Weh, wie alles Herzeleid, der Jammer, der Schmerz und der Schrei der unerlösten Schöpfung einen beseligenden und alles erbarmenden Ausgang nimmt. Das sehen wir an seinem Volk Israel. Oder war der Apostel Paulus durchgedreht, als er diese Verse schrieb, Römer 11, Vers 11 und 15, durch ihren Fall ist den Nationen die Rettung geworden, um sie zur Eifersucht zu reizen. Denn wenn ihre Schande, ihre Zurückstellung, ihr Fluch und Gericht die Versöhnung des Kosmos bedeutet, was wird die Wiederannahme anders sein als Leben aus den Toten? Einmal nicht nur für dieses Volk, sondern im Zusammenhang auch für alle Völker und Nationen der Erde. Leben aus den Toten für das gesamte Schöpfungsall. Die Handlungsweise Gottes mit Israel ist richtungsweisend und ist mustergültig für die gesamte gefallene Schöpfung. Kein Volk auf Erden hat Gott so ins Herz, so tief ins Herz sehen dürfen wie Israel. Keinem Volk hat Gott sein Wesen so tiefgründig geoffenbart in seiner Macht und Herrlichkeit, hat er sie hineinschauen lassen. Aber auch kein Volk auf Erden ist so gräulich, so bös und sündhaft geworden wie dieses. In einer unglaublichen Dramatik führt Gott sein Volk zur Erfüllung seiner Verheißung, die er dem Abraham und den Propheten gegeben hat. Durch dich und deinen Samen will ich segnen, zurechtbringen und Heil und Gerechtigkeit geben allen Generationen, Völkern und Nationen der Erde. Dich allein, Israel, habe ich auserwählt zum Licht und zur Offenbarung oder zur Hüllenhinwegnahme der Nationen. Ich habe dich dafür bestimmt und zur Herrlichkeit seines Volkes. Gott wandelt Fluch in Segen bei Israel. Und jetzt sind wir beim sechsten Punkt, das Gericht aller Gerichte. Ich darf wohl mal meine Jacke ausziehen, mir wird's warm. Nicht nur vom Reden, sondern auch die Botschaft erwärmt mich. Und wenn ich also sie mal hineinblicken ließ, in meinem Herzen brennt ein ungeheures Feuer. Und ich habe es Ihnen schon gesagt, das Feuer fing an, vor 40 Jahren zu brennen. Und niemand hat es bisher zu löschen vermocht. Von dieser großen Gottesbotschaft zu zeugen. Das ist mir eine ganz große Freude und ein Auftrag. Punkt 6, Gericht aller Gerichte. Und das ist Golgatha. Hier lud Gott das gesamte Elend und das Sündendrama der Schöpfung auf seinen Sohn ab und ließ ihn am Kreuz sterben. Gott verurteilte jeden Ungehorsam, die Sünde des Kosmos in dem Fleischesleib seines Sohnes. Und er trug und löschte und bezahlte jeden Fluch mit seinem Leben am Kreuz. Vollständig, restlos, völlig und total umfassend war das Opfer des Sohnes Gottes auf Golgatha. Meine und ihre und die Sünden der ganzen Welt verhandelte Gott. Und brachte damit eine wunderbare Erlösung, einen Ausgleich zustande. Es war die Versöhnung des Alls. Amen. Warum sagen Sie nicht Halleluja? Warum sagen Sie nicht? Da werden wir noch lange nicht, gleiten wir nicht ab in eine falsche Geistesrichtung. Nein. Warum preisen wir den Gott und Vater nicht für diese Rettung und Erlösung? Keiner kann und darf mehr Anklage erheben, weil die Kaufsumme des Blutes Jesu Christi den Schaden und die Schuldscheine für immer und für alle Zeit ausgelöscht hat. Wer führt die Schuldscheine? Wer führt sie? Satan. Satan, er hat Register, einen hervorragenden Computer. Da können Sie sich alle eine Scheibe abschneiden. Da ist alles aufgelistet. Und was sagt Paulus als Christus? Gekreuzigt wurde und genagelt wurde, da nagelte er unseren Schuldbrief ans Kreuz und nahm die Prozessakte aus dem Archiv heraus und löschte sie vollständig. Verstehen wir jetzt, wenn der Sohn zur Rechten der Majestät sitzt und vertritt uns, da kommt jener mächtige, falsche Gott und sagt die Emmy, ja, und da kann der Sohn sagen, alles ausgeglichen und bezahlt. Verstehen wir jetzt, wenn Paulus sagen kann, in Christo gibt es keine Verurteilung mehr. Keine. Wer will verdammen? Wer will verurteilen? Wer denn? Er, unser Vater, hat mit seinem Sohn uns das ganze Weltenall geschenkt. Er wurde freilich zum Fluch für uns und kaufte uns von jeder Rechtsforderung Satans, auch des Gesetzes, los und frei. 2. Korinther 5, 21, dem aber, der Sünde nicht kannte, nicht einmal in Gedanken, der wurde für uns zur Sünde gemacht, zur Schlange, als hätte er die ganze Sache selbst verursacht. Deshalb sagt auch Mose, Jesus sagte, so wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss des Menschensohn erhöht werden, als Schlange. Als Johannes der Täufer den Gottessohn zum ersten Mal sah, da auf einmal sagt er, dort läuft er, schaut ihn an, das ist er, der von Gott Gesandte, der Messias, das Lamm Gottes, was die Sünde der Frommen hinwegträgt. Das steht nicht da. Was die Sünde des Kosmos hinwegträgt. Und der Johannes schreibt dann in seinem Brief noch einmal, und er, Christus, ist die Sühnung für unsere Sünde. Gott sei Dank. Aber nicht nur für die unseren, sondern für die der ganzen Welt, des ganzen Kosmos. Verstehen wir die Totalität der Erlösung am Kreuz, von wegen, dass wir nur dort im Blickfeld standen, als der Sohn verblutete am Kreuz. Wenn Gott das mit der ganzen Welt tut, wie viel mehr bei uns, seiner Gemeinde, die ja Träger aller Gottesverheißungen ist. Das, was an Versagen und Sündenelend in unserem Leben zu finden war und ist, hat durch den Kreuzestod seines Sohnes eine für alle Zeit erlösende Antwort gefunden. Hören wir nicht auf, ihm dafür zu danken, für ein solch frohmachendes Gottesevangelium, und werden wir immer wieder auch neu bereit, uns einzig von ihm ganz allein ausfüllen und prägen zu lassen. Ich muss eilen. Punkt 7, das Selbstgericht. Dazu lese ich einen Text, passt eigentlich gar nicht dazu, aus Epheser 2, 4 bis 7. Gott aber, der reich ist an Erbarmungen, wegen seiner vielen Liebe, womit er uns geliebt hat, als wir in Schuld und Sünde tot waren, hat Gott uns bei dem Beginn eines jeden Glaubensweges, steht er immer am Anfang, hat er uns mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr gerettet. Nicht aus Werken und Leistungen, sondern durch Glauben. Und hat uns zusammen mit ihm auferweckt und mitsitzen lassen, inmitten der Überhimmel zur Rechten der Majestät. Das ist eine unbeschreibliche Gottestat. Und diese vollziehen wir jetzt im Glauben nach. Dabei vergessen wir aber allzu leicht, dass vor dem Lebendigmachen die Kreuzigung steht. Und es ist eben eine solche gewaltige Tatsache, dass wir mit unserem Ich dorthin gehören, wo Christus gekreuzigt wurde, damit wir diese neue Realität auch im Alltag zu leben imstande sind. Da schreibt Paulus in Römer 6, Vers 5, denn wenn wir mit ihm eins gemacht wurden, sind in der Gleichheit seines Todes. Wir sind mit ihm gekreuzigt, wir sind mit Christus gestorben und sind mit ihm begraben. So werden wir es auch in seiner Auferstehung sein, indem wir dieses wissen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt ist, auf dass der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde keine Sklavendienste mehr tun müssen. Wir hatten uns heute Morgen gesagt, die Zwangsfolge, die Gesetzmäßigkeit zum Sündigen ist durchtrennt. Wir brauchen keine Sklaven der Sünde mehr zu sein, weil Gott eigentlich uns hier gelöst hat. Und wir sollten dann diese Realität, dass wir mit dem Christus eins gemacht sind, auch im Kreuz und im Sterben sollten wir im Alltag nachvollziehen. Wir sterben stückweise hinein und werden so auch verherrlicht und die Herrlichkeit Gottes empfangen. Viele Kinder Gottes bleiben bei der Sündenvergebung stehen und vergessen, dass das alte Leben mit ans Kreuz zu geben ist. Und da haben also die Seelsorger, die dafür Vollmacht haben, eine Menge zu tun. Da geht es oft nur um das unerlöste und ungekreuzigte Ich, das nicht sterben will. Und da werden die Seelsorger belastet mit Zeit und Gesprächen, nur weil man einfach nicht den Weg gehen will, den Gott in Christus mit uns zusammengegangen ist. Dass wir endlich einmal ein Ja sagen, dass unser Ich am Kreuz durchgestrichen ist. Korinther 4,11, denn wir, die wir leben, werden allezeit dem Tode überliefert, damit Christus in uns zur Darstellung kommt. Es geht nur eins auf Kosten des anderen. Es geht also nicht, dass ich die Fülle des Geistes und des Christus haben will und kann mein protziges, selbstgefälliges Ich weiterleben. Das geht nicht. Das muss uns mal klar werden. Und wir denken, wir büßen etwas ein, wenn wir von unserem Ich abgeben und das Ja zum Kreuz finden. Wir sollten vielmals darum beten, Herr, halte die Nägel fest. Dass wir in Situationen, in der wir manchmal im Alltag hineinkommen, nicht unser Ich wieder herunternehmen und dann ja, ganz ichbezogen denken, reden und auch handeln. Was sagt Paulus in Kolosser 3,3? Das ist eigentlich ein Wort, wo wir wissen können, ob wir Leben aus Gott haben. Da heißt es, so wir mit Christo auferweckt sind, so suchen wir auch, was droben ist. Wo Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Denn wir sind gestorben. Und unser Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn aber Christus offenbar werden wird in Herrlichkeit, dann erst werden wir zusammen mit ihm offenbar in Herrlichkeit. Denn wir sind gestorben. Wir lernen nicht aus. Bis zu unserem letzten Atemzug werden wir hier in die Schule des Sterbens hineingeführt. Von wegen, dass wir schon heute vollendet sind und nicht mehr sündigen können. Überfließendes Gottesleben gibt es nur im Sterbensprozess des eigenen Ichs. Und das ist ein gottgewolltes Selbstgericht. Ein sehr wichtiges Schriftzeugnis finden wir in 1. Korinther 11, 31 bis 32. Wenn wir uns selbst beurteilen, selbst richten oder durch etwas richten lassen, die grammatische Form bedeutet hier, dass es fortwährend, unaufhörlich, immer wieder fortgesetzt geschieht und zu geschehen hat. Wenn also das mit uns geschieht, dass wir uns korrigieren lassen, werden wir nicht gerichtet, das heißt in eine Krise kommen. Wenn wir aber in eine Krise hineingeführt werden, dann werden wir vom Herrn erzogen, auf dass wir nicht zusammen mit der Welt verdammt und verurteilt werden. Wir sind also herausgenommen. Auf diesem Hintergrund müssen wir dann auch die Vorgänge sehen, die Paulus in 1. Korinther 5 beschreibt. Schwere Sünde in einer Gemeinde, ein Hurer in der Gemeinde, der sich nicht ermahnen ließ. Einen solchen hat Paulus dem Satan übergeben zum Gericht und Verderben des Fleisches, auf das sein Geist errettet werde am Tage des Herrn Jesu. Selbstgericht, Gottesgericht, was heute und jetzt innerhalb der Gemeinde geschieht. 1. Timotheus 1,20, bewahre dir das gute Gewissen. Gutes Gewissen, was etliche von sich gestoßen haben. Die registrieren das gar nicht. Die können machen, was sie wollen. Was haben etliche von sich gestoßen und so, was den Glauben betrifft, Schiffbruch erlitten haben, unter welchen ist Hymenäus und Alexander, die ich dem Satan überliefert habe, auf dass sie durch Zucht unterwiesen würden, nicht mehr zu lästern. Es geht hier nicht um Verdammnis und Verlorensein, sondern um ein heilsames Gericht zur Ernüchterung, auch aus dem Bannkreis des Teufels wieder herauszukommen. Und nun achtens das Gemeindegericht. Davon lesen wir ja in 2. Korinther 5. Denn es ist bindend für alle, vor dem Richterstuhl des Christus offenbar zu werden, damit ein jeder empfange, was er dem Leibe getan hat, nachdem er gehandelt hat, es sei gut oder böse. Das betrifft also nur die Glaubenden, die zur Gemeinde des Christusleibes gehören. Der Herr selbst holt seine Gemeinde ab. Bei der Entrückung und der Verwandlung der in Christo Entschlafenen und übrig gebliebenen wird der Körper, der Leib mit dem Haupte zusammengebracht. Wir sind hier unten in unserem Fleische noch nicht perfekt und vollendet. Deshalb gibt es dort ein heilsames Durchrichten, damit keinerlei Restbestände von dem Sündendasein mehr dann zu sehen ist. Sauber und makellos und rein wird dann jedes Glied an dem Leibe des Christus die Herrlichkeit Gottes darstellen. Das, was an Sünde in unserem Leben sich noch finden sollte, weil wir Dinge festgehalten haben, die er nicht wollte, all das wird durch das göttliche Feuer ausgeschmolzen werden. Hier ist also Christus ganz allein mit seiner Gemeinde beschäftigt. Da ist nicht der Vater dabei, da sind keine Engel dabei. Nein, es ist nicht wahr, dass da nochmals der gesamte Film unseres Lebens abläuft. Das wäre ja greulich, wäre das. Nein, alles, was genannt und bekannt wurde, ist für immer erledigt und tritt niemals wieder in Erscheinung. Alles, was ins Licht gestellt wurde, ist gerichtet. Das sagt Paulus, für immer ausgelöscht. An jenem Tage wird offenbar, was in unserem Leben göttlich, was wesenhaft war und was nur Schein und Imitation, Form und leere Tradition gewesen ist. Es wird vorkommen, dass bei dem einen alles verbrennt. Alles. Er wird gerettet wie Lot aus Sodom heraus. Das ganze Lebenswerk war unbewehrt und es blieb einfach nichts übrig als die nackte Rettung, weil das alleinige Gnadenwerk Gottes ist und war. Da hängt manchmal ein Schildchen bei Leuten in der Wohnung, nur selig, nur selig. Das heißt nur gerettet, nur gerettet. Das ist wohl zu wenig. Das ist so wie ein Brand aus dem Feuer. Ich komme gerade so hinein. Es geht hier um Lob, Lohn und Tadel, nicht um ewiges Verlorensein und gerettet werden. Die Gemeinde ist dort erstmals vollständig mit Christus zusammen. Keiner wird da in die Gottesferne hinausgeworfen. Alle werden wir Bassen gemacht und in die ganze Fülle der Herrlichkeit Gottes hineingestellt. Das ist die Voraussetzung zu dem gewaltigen Dienstauftrag, zu dem Gott uns berufen hat, das Evangelium, die rettende Botschaft, sein Gottesleben zeugungsmäßig hinaus oder hineinzutragen in das ganze Schöpfungsall. Wie soll denn sonst die Verheißung Gottes realisiert werden? Wie denn sonst, wenn Gott gesagt hat, in Christus ist das Ja und auch das Amen, Gott zu lobe durch uns. Die gute Nachricht hat das durch uns weggestrichen und viele anderen auch. Durch uns, seiner Gemeinde, dass die Gemeinde das Ausführungsorgan ist all dessen, was Gott geschworen und verheißen hat. Dazu sind wir erwählt, berufen und bestimmt. Und die Gnade Gottes wird das alles zustande bringen. Sie ist mit uns zusammengebunden und sie tut nichts ohne uns. Das heißt, sie operiert nicht im luftleeren Raum, sondern führt uns den Weg des Glaubens, damit wir auch in Gehorsam ihn gehen lernen. Deshalb sagt der Paulus in 1. Korinther 15, 10, aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade gegen mich ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern die Gnade Gottes zusammen mit mir. Das ist ein Thema einmal. Von wegen, ihr glaubt, dass alle Dinge noch zurechtkommen, die Gnade bügelt alles zurecht. Es gibt also auch ein vergebliches Empfangen der Gnade Gottes oder darin ein fleißiges Mühen und Arbeiten in der Auferbauung seiner Gemeinde. Die Gnade Gottes erzieht uns nicht zu frommen Faulenzern und gleichgültigen Menschen, sondern lässt uns ringen und kämpfen, lieben und dulden und sterben hinein in das Evangelium der Herrlichkeit. Nur auf diesem Hintergrund verstehen wir die zahlreichen Imperative, Befehle und Anordnungen der Schrift für unseren Wandel in dieser irdischen Welt. Da sagt Paulus in 1. Korinther 9, wisset ihr nicht, ist euch denn das nicht ins Bewusstsein gekommen, dass die, welche in einem Stadion laufen, zwar alle rennen, aber nur einer den Siegespreis empfängt. Lauft also, auf dass ihr ihn erlangt. Jedes aber, der da kämpft, legt alles Unnötige ab und lässt es zurück. Jene freilich, auf dass sie einen vergänglichen Siegeskranz empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Meine Eltern waren sehr, sehr sportturmbegabt. Sie fuhren also zu den Turnwettkämpfen nach Stuttgart, München und Köln. Da hingen also dann die Urkunden, ja, und auch die Siegesgrenze hingen dann im Schlafzimmer. Ja, und mein Vater ist 43 in Krieg gefallen und meine Mutter sehr früh gestorben. Und ich habe dann die Siegesgrenze genommen und verfeuert. Heute würde ich sie gern brauchen, um ihnen zu zeigen, wie verweslich und verderblich das Eichenlaub ist. Wofür sie gerannt sind. Wofür sie sich abgemüht haben. Hebräer 12,1: Brüder, lasst uns jede Last und die leicht umstrickende Sünde, Sünde, die sich von allen Seiten als Wohl um uns legt. Eine fabelhafte Übersetzung von Fritz Henning Bader. Sünde, die sich von allen Seiten als Wohl um uns herlegt. Wir denken immer, Sünde ist grauenhaft, ja, wenn wir sie getan haben. Aber vorher ist sie schön. Was lesen wir? Im Paradies, die Frucht war schön, sehr schön. Sie war bezaubernd anzusehen. Schön. Sünde ist im Vorfeld immer schön, beglückend und berauschend. Ja, ein mancher griff nach einem Edelweiß und stürzte in die Tiefe. Wir singen doch das Lied, das Edelweiß vom Blut so rot. Kennen wir das in unserem Leben? Nach einem Edelweiß gegriffen? In 2. Timotheus 2,5: Und wenn einer sich abmüht und kämpft, bei diesem Wort muss ich immer an die Zeugen Jehovas denken. Wenn ich so durch die Stadt gehe und sehe, wie sie so treu an den Kreuzungen stehen und ihre Traktate verteilen, da frage ich manchmal, warum stehen da nicht Leute von der CA und verteilen Bücher vom Paulus Verlag? Wir überlassen das Feld nur diesen Leuten. Und wenn einer sich abmüht, Zeit opfert und kämpft, wird er doch nicht gekrönt. Er kämpfe denn richtig, das heißt in den vorgegebenen Kampfbahnen. 1. Korinther 4,5: Richtet nicht vor der Zeit, bis der Herr kommt. Der wird ans Licht bringen, was im Verborgenen, in den Entschlüssen des Herzens getan wurde. Alsdann wird einem jeden von Gott sein Lob werden. Wir werden an jenem Tage wahrscheinlich viel Tadel einstecken müssen, beschämt werden, aber ein Lob Gottes bekommt und erhält jeder. Einem jeden wird sein Lob werden von Gott. Der Tag Jesu Christi wird alles Mangel und Zweifelhafte, jede Unreinigkeit und sündige Wesen für immer verschlingen, hinein in den Glanz und in die Herrlichkeit Gottes. So wird der Sohn die vollendende, in das Ebenbild Gottes hinein verwandelte Gemeinde dem Vater vorstellen und mit ungeahnten Würden und der Autorität und Vollmacht Gottes ausgerüstet werden, alle Verheißungen Gottes realisieren und erfüllen zu können. Das ist also das Gemeindegericht. Neuntens haben wir das Nationen- und Völkergericht. Das ist ein Gericht der Lebenden. Im Gegensatz zu dem Gericht 10, was ein Gericht der Toten ist. Das Völker- und Nationengericht ist ein Gericht der Lebenden und findet vor dem Tausendjahrreich des Messias statt. Davon lesen wir in Matthäus 25, Vers 31, 32, die beiden Verse. Wenn aber des Menschen Sohn kommen wird, in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er auf dem Throne der Herrlichkeit sitzen und von ihm werden versammelt werden alle Nationen. Und er wird sie voneinander scheiden, gleich wie der Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Da wird also gefragt, was ihr einen meinen geringsten Brüdern getan habt. Ein Glas Wasser und die geringsten Brüder ist Israel. Und Israel wird also in eine Situation hineinkommen, wo sie von allen Völkern verlassen werden. Bedenken wir, es war lebensgefährlich, einen Juden im Dritten Reich zu verstecken. Das kommt wieder. Das kommt wieder. Und es ist noch nicht klar, ob wir Deutsche oder Deutschland nicht das, was 1941 in Wannsee beschlossen wurde, die Endlösung der Juden, nicht doch noch vollständig ausführen. Ich habe schwere Bedenken. Dieses Gericht in Matthäus 25 steht in Verbindung mit der Behandlung der Völker gegenüber Israel. Das ist ein sehr trauriges Kapitel in der Völkergeschichte. Und wenn Gott diese Zeit nicht abkürzen würde, dann könnte kein Fleisch überleben. 1987 gab die UNO bekannt, dass die Menschheit für die Rüstung pro Minute 4 Millionen Dollar ausgebe. Das hat sich um ein Vielfältiges erhöht. Die letzte kriegerische Auseinandersetzung vor dem Kommen des Messias wird 40 Mal mehr Tote fordern als der Zweite Weltkrieg. Auch über diese schweren Gerichte, Völker- und Nationengerichte und die Städte der Nationen fielen, steht das Erbarmen Gottes. Steht das Erbarmen Gottes. Sagen Sie mal, lieber Bruder, liebe Schwester, wie können Sie durch den Alltag gehen, wenn Sie keine biblische Prophetie haben für diese schweren Gerichtsworte? Dann könnte ich mir ja den Strick nehmen, wenn es keine Hoffnung gäbe. Da schreibt Zephania in Kapitel 3, 8 bis 9, darum setzet eure ganze Hoffnung auf mich, spricht Yahweh, auf den Tag, da ich mich aufmache zur Beute, denn mein Rechtsspruch ist, die Nationen zu versammeln und die Königreiche zusammenzubringen und meinen Grimm über sie auszugießen. Es gibt nicht nur eine Ausgießung des Heiligen Geistes, noch einmal, nicht über Deutschland. Das ist ein Unfug, ist das. Eine Ausgießung des Heiligen Geistes über Israel und alles Fleisch ist verheißen, wenn Israel neu gemacht wird. Das gibt es. Es gibt auch eine Ausgießung des Grimm Gottes. Die ganze Glut meines Zornes, denn durch das Feuer meines Eifers wird die ganze Erde verzehrt werden. So. Und da bleibt nichts mehr übrig. Das ist bei uns Menschen so. Aber nicht bei Gott. ist der Unterschied. Und wenn wir uns das eingeprägt haben, dass kein Gericht ohne Heil ist, dann steht eben auch anschließend, hinter diesem schweren Gericht, dass nichts mehr übrig bleibt, erlösende, befreiende Worte. Ich sage es immer wieder, bunt ausmalen. Das sollten wir dann gelb ausmalen. Denn als dann, wenn das geschehen ist, werde ich die Lippen der Völker in reine Lippen umwandeln, damit sie alle den Namen Jahwes anrufen und ihm einmütig und von Herzen dienen. Ist das ein beseligender Ausgang für die Völker? Und Jahwe, der Herrscharen, wird auf diesem Berge allen Völkern ein Festmahl bereiten. Und er wird auf diesem Berge den Schleier verschlingen und hinwegtun, der alle Völker verschleiert hat, und die Decke, womit alle Völker verdunkelt wurden. Und den Tod verschlingt er, nicht vernichtet er. Das ist eine nicht saubere Übersetzung. Den Tod verschlingt er auf ewig. Und der Herr Jahwe wird die Tränen abwischen von einem jeden Angesicht. Gott hat Zeit und macht keine Kollektivaktion, sondern jedem Einzelnen wird er dann erklären und sagen, weshalb und wieso alles kam und kommen musste. Er wird die Tränen abwischen von einem jeden Angesicht, und die Schmach seines Volkes wird er hinwegtun von der ganzen Erde, denn Jahwe hat geredet. Das ist nicht die Wunschvorstellung unseres Gottes und Vaters, sondern sein unter Eidschwur stehendes Verheißungswort. Und er bricht das Weltall zusammen, ehe auch nur ein Wort und eine Silbe, ein Bündchen aus dem, was er gesagt hat, unerfüllt bliebe. Johannes schaut auf Patmos ebenfalls, die Endausgänge der Gerichte über die Nationen. Da heißt es in Kapitel 21, 24, und die Nationen werden durch die Herrlichkeit Gottes und seines Lichtes neue Wege gehen. Nachdem sie durch Gericht gedemütigt und zerbrochen sind, werden sie dann in der Herrlichkeit Gottes neue Wege gehen lernen. Das ist also der Anbruch dessen, was da in den Äonen noch kommen wird. Und die Blätter der Bäume dienen den durch Gericht gezeichneten Nationen zur Heilung und Genesung. Das alles sind Zeiten der Wiederherstellung all dessen, was Gott geredet hat durch seine Propheten. Heilsames Gericht für die Völker und Nationen. Und nun zum Abschluss. Ja, jetzt bleiben wir bei Punkt 10. Jetzt ziehen wir die paar Minuten noch durch. Der große weiße Thron und der Feuersee. Dazu lese ich doch wenigstens ein paar Verse aus Kapitel 20 in der Offenbarung von 11. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor dessen Angesicht floh die Erde und die Himmel, und keine Stätte wurde für sie gefunden. Und ich sah die Toten, die Großen, die Kleinen, die Großen und die Kleinen vor dem Thron stehen, und Bücher wurden aufgetan, und ein anderes Buch war aufgetan, welches ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Manchmal frage ich, wenn wir als Gemeinde hiermit vorkämen, da könnte es sein, dass wir durch Sieb rutschen würden und andere würden drüben ankommen. Nach den Werken wurden sie gerichtet. Ja, und der Tod und der Hades wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod, der Feuersee. Und dieser Feuersee geht in die Äonen der Äonen. Wir hatten heute Morgen versucht, das Glaubensbekenntnis zusammenzubringen, von dannen er kommen wird, zu richten, die Lebenden und die Toten. die einen rechts und die anderen, das heißt die überwältigende Mehrheit links. Und dann wird der Deckel zugedreht. Sie erinnern sich an diesen Schnellkochtopf. Der Verschluss rastet ein und das war's dann. Das war's dann. Gott schafft sich Gerichtsorte, wo er selbst nicht mehr hineinreden kann und will. Was ist das für ein Gott? Und das ist doch das Glaubensbekenntnis der meisten Kinder Gottes. Im Paulus Verlag wird jetzt ein Heft, ein ganz dünnes Heft, vertrieben. Ich fand es so klar von Eckhard Meyer, und zwar die Wesenszüge unseres Gottes. Man kann dieses Heft auch mal weitergeben. Man hat es in einer Viertelstunde gelesen. Es öffnet Türen und Herzen. Ich kann es Ihnen nur empfehlen. Ich wollte 100 Stück noch mitbringen. Ich habe es aber nicht geschafft. Ich bin sehr dankbar, dass hier in unserem Text, wenn es um das Gericht des Weißen Thrones und des Feuersees geht, die beiden Wörter stehen, die Äonen der Äonen. Die gute Elberfelder Übersetzung, die sehr oft den richtigen Text in der Fußnote hat und das durch einen kleinen Buchstaben andeutet, verschweigt hier den Lesern, wie es richtig heißen muss. Nicht von Ewigkeit zu Ewigkeit, für immer und ewig, sondern in die Äonen der Äonen. Wir hatten also uns über die Mehrzahl, sind Äonenzeitalter in der Mehrzahl. Ich habe zu Hause 30 Übersetzungen, davon gibt es nur 3, die das berücksichtigen. Alle anderen übersetzen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist die konkordante Wiedergabe, das ist die von Fritz Henning Bader und die von Pfleiderer. Die 3 Übersetzungen. Der Feuersee hat also seine Existenz innerhalb der Äonen. Das ist ein wichtiger Satz. Bitte prägen Sie ihn ein. Der Feuersee hat seine Existenz innerhalb der Äonen. Und wenn diese ihr Ziel erreicht haben werden und vollendet sind, finden wir keine Äonen mehr und demzufolge auch keinen Feuersee mehr. Verstehen wir das? Auch über dieses schwerste Gericht, was äonenlang, also unabsehbar lange dauern wird, wird die Barmherzigkeit triumphieren. Denn auch den Tod und alles Todeswesen wird er für immer verschlingen. Wer den Totalsieg des Lichtes über die Finsternis und Chaosmächte, und zwar allumfassend, nicht annehmen kann, wird auch für sich selbst den Triumph des Christussieges nicht glaubhaft leben und bezeugen können. Wer dem Tod denselben ewigen Ursprung zugesteht wie dem Gottesleben, zwingt zu der Frage, was Gott dann überhaupt mit der Schöpfung gewollt hat. Wer aus den Äonen des Feuersees eine nie endende Ewigkeit macht, weiß nicht, was er redet, weil die Schrift ein anderes Zeugnis hat. Gott hat alles in die Tiefe, in die Gerichtstiefe eingeschlossen, nicht um die Mehrzahl für ewig zu verdammen, sondern auf dass er sich aller erbarme. Denn unerforschlich sind seine Gerichte und unergründlich seine Wege. Das All kommt aus Gott heraus. Es hat auch seinen Bestand in ihm und kehrt verklärt und neu gemacht in ihm wieder zurück. Dieser Weg ist keine Automation, sondern es sind Gerichtsstationen, wo das Geschöpf im Zerbruch gebeugt wird und das Heil Gottes in seinem Sohn im Glauben erfassen wird. Hier wird jeder Stolz, jeder Widerstand bis auf dem Grund ausgebrannt und überwunden sein, weil die Gerichte nicht ein Werk der Vernichtung tun, sondern der Wiederherstellung und Zurechtbringung. Warum sollten wir eigentlich so lange warten? Warum sollten wir eigentlich so lange warten, bis die gewaltige Hand Gottes uns zerbrochen und gebeugt hat, wenn wir schon heute die Gnadenhand Gottes ergreifen und erfassen können? Im Glauben, ich rufe hinein in die Versammlung, ergreife das Leben, was uns in seinem Sohn dargestellt und angeboten wird. Erfassen wir es, dieses Heil. Wie heißt es im Lied? Im Glauben, wer im Glauben das Heil erfasst, wird, wer Jesus im Glauben im Kreuz erblickt, wird heil zu derselben Stunde. Sie dürfen es heute und jetzt in dieser Stunde, können Sie es haben. Können Sie es haben. Ewigkeit in Ihrem Herzen hinein. Und dann werden Sie es nie wieder vergessen. Dann war es Ihre Gottesstunde, die Paulus vor Damaskus erlebt hat. Und sonst wären wir die ärmsten, die todärmsten Leute, die auf dieser Erde herumrennen würden. Alles Gericht ist dem Sohn und den Söhnen übertragen, von wegen, das ist mir alles egal. Ich finde heute unter den Kindern Gottes eine Gleichgültigkeit. Alles egal. Wenn den Söhnen die Gerichte auch übergeben sind, und denken wir einmal, in 1. Korinther 6, 2 bis 3 wird gesagt, dass wir die Welt, den Kosmos und auch die Engel zu richten haben. Damit ist allerdings Schwerstarbeit verbunden. Gefängnisse und Todesräume mit dem Leben und der Herrlichkeit Gottes zu füllen, all das ist ja das Ziel der Heilsgeschichte Gottes. Von wegen, dass wir im Himmel auf einem Plüschsofa sitzen und ständig die Beine langstrecken und Halleluja rufen. Was sind das für Vorstellungen? Bei den meisten endet ja mit der Entrückung die Heilsgeschichte. Da gibt's doch nichts mehr. Mit der Entrückung schließt Gott ab, da geht's erst los, weil Christus seinen Körper, seine Vervollständigung hat, damit die Verheißungen Gottes realisiert werden. Und dann wird in der Vollendung nicht nur Israel und nicht nur die kaputte Nationenwelt, nicht nur die Gemeinde, sondern der Sohn selbst wird sich auch zurücknehmen. Er wird sich dem Vater unterstellen, auf das, zu dem Zweck Gott am Ende, in der Vollendung der Ohnen, nicht, was er am Anfang war, alles in sich, später in seinem Sohn, heute in seiner Gemeinde, am Ende aller Zeitalter wird Gott alles in allen sein. Ein wunderbares Ziel, was Gott nur wenigen geoffenbart hat. Danken wir heute Abend einmal für diese Botschaft. Sie ist eine Rarität und selten unter der Gemeinde Gottes. Wenn die Größe und die Erhabenheit Gottes, die gewaltige Schöpfermacht und die alles übersteigende Weisheit nicht fähig wäre, das All zu ihm zurückzuführen, wenn Gott die meisten Geschöpfe umbringen oder in einem Behälter mit Feuerqualen am Leben erhalten müsste, ohne dass sich an diesem entsetzlichen, nicht zu fassenden Zustand etwas ändern würde, dann wünschte ich, verzeihen Sie mir diesen Ausdruck, dieses Scheusal aller Zeiten nie kennengelernt zu haben. Dann wäre ich auch bereit, meine Gotteskindschaft an ihm wieder zurückzugeben. Denn wenn die Gnade, die mich gerettet hat und zum Leben geführt hat, nicht auch für den anderen gültig wäre, dann wäre das Kreuz Christi und der Tod seines Sohnes eine lächerliche Erlösung, ein frommes Schauspiel und ein einziger Bankrott. Kennen Sie die Geschichte mit Mose? Als Mose vom Berg herabkam, da hatten sie ein goldenes Kalb gemacht und sie tanzten wie die Kaputten um dieses Kalb. Und Gott wollte dieses Volk vernichten. Was sagt Mose? Wenn du das machst, dann streiche mich aus dem geschriebenen Buch heraus. Mose trat in den Riss. Der sagt, das kannst du doch nicht machen, um deiner selbst willen. Später kamen die Kundschafter von Kanaan zurück. Ja, zwei sagten, wunderbar und groß. Und die anderen? Ja, und sie wollten sie steinigen, die zwei. Da sagte Gott dem Mose, ich will es mit der Best schlagen und es vertilgen. Und ich will dich zu einer Nation machen, groß, größer und stärker als sie. Und Mose sprach: Endlich, ich gehe doch kaputt mit diesem Volk. Endlich wirst du dieses Volk mal vernichten, damit ich auch einmal auf den Tapez komme. Das hat er nicht gesagt. Das hat Mose nicht gesagt. Mose hat gesagt: Wenn du, Yahweh, das machst, dann werden sich die Ägypter kaputt lachen. Was werden sie sagen? Du hast das Volk aus Ägypten herausgeführt und hast es nicht vermocht. Du hattest nicht das Vermögen, das Volk in das verheißene Land zu führen. Mose hat Yahweh an sein Wort gebunden. Dem Mose war das nicht egal, was aus dem Unternehmen Gottes wird. Und heute fragen Sie doch mal hinein. Hauptsache Sie, der Einzelne, hat Vergebung der Sünde und kommt in den Himmel, ist alles richtig. Aber das kann es nicht sein, dass wir um unseres Selbst willen zum Glauben geführt wurden. Nein, es geht um ihn und die Verherrlichung unseres Gottes. Darum geht es. Wissen Sie, der Berghügel, auf dem Jona Platz genommen hat und wartete den Untergang Ninives ab, der ist übervölkert. Nicht von Leuten draußen, sondern von Kindern Gottes. Der Jona war zornig und wollte sterben, weil Gott die Stadt rettete. Ich schließe mit dem Gericht und dem überwältigenden Zeugnis von Nebukadnezar. Nebukadnezar ist da ein Rebell, ein Schattenbild von Satan. Du Herrscher Nebukadnezar, du verborgener und heimlicher König, du bist stark und mächtig geworden, deine Größe wuchs und reichte bis an den Himmel und deine Herrschaft bis an das Ende der Erde. Siehe, ich werde dich in 7 langen Gerichtszeiten, wir könnten auch sagen in 7 Äonen verstoßen. Du wirst Kraut essen mit den Rindern, bei den Tieren wirst du des Feldes deine Wohnung haben, bis 7 Zeiten über dir vorüber sind, bis du erkennst, Bund ausmahnt, bis du erkennst, dass der Höchste die Herrschaft in Händen hält. Und am Ende der Tage, wenn es weder Nacht noch Tag geben wird, denn die Finsternis wird vollständig verschlungen sein vom Licht, da erhob ich Nebukadnezar meine Augen zum Himmel und mein Verstand kam wieder und ich pries den Höchsten und rühmte und verherrlichte den ewig Lebenden, dessen Herrschaft und Autorität eine ewige, nie endende Herrschaft ist und dessen Königreich von Generation zu Generation geht und alle Bewohner der Erde, die werden wie nichts geachtet. Und nach seinem Willen tut er mit dem Heere des Himmels und mit den Bewohnern der Erde. Und da es niemand existiert in der Schöpfung, der sagen kann, was machst du eigentlich? Ich wollte eigentlich noch ein Zitat von Samuel Keller vorlesen, aber das wird zu lange. Samuel Keller, dieser bekannte Evangelist, barmherzig und gnädig, bin ich langsam zum Zorn und groß an Güte und Wahrheit. Das ist das Wesen Gottes, was übrig bleiben wird, wenn alle Rebellion und Widerstand ein beseligendes Ende gefunden haben wird. Wenn alle Geschöpfe mit jubelndem Herzen Gott loben und ihm die Ehre geben werden. Wir tun es schon jetzt in der Ganzheit unseres Seins. Als Anbruch und Erstlinge für das ganze All. Dem Herrn und seinem Wort sei Ehre. Amen.
Wir wollen stille werden zum Gebet. Lieber Vater, das ist das größte Geschenk, das du uns geben konntest, dass du durch den Sohn dich und dein Vaterherz uns gezeigt hast, dass wir die Wesenszüge kennenlernen durften durch das, was der erhöhte Herr, der Sohn in Herrlichkeit, Paulus offenbart hat. Dass dein Wesen immer Liebe, Licht und Leben ist. Und wie könnte daraus Tod, Verdammnis und Qual fließen? Welche Majestätsbeleidigung, wenn wir das immer wieder da und dort dir nachsagen oder solches hören und dem nicht widersprechen. Und so danken wir dir, dass dein Wort voll ist, wenn man geöffnete Augen bekommen hat für das Evangelium deiner Barmherzigkeit und deiner totalen Gnade. Und wir danken dir, dass es einen Befehl von dir gibt, wie uns im Römerbrief am Ende gesagt wird, dass diese Botschaft an alle Nationen kundgetan werden muss. Wehe uns, wenn wir sie nicht kundtun. Und das ist auch unser Auftrag hier auf diesem Berge. Das ist der Auftrag der CA und vieler unserer Brüder und vieler unserer Gäste, immer wieder diesem Befehl zu gehorchen. Paulus hat schon gesagt, wehe mir, wenn ich dieses Evangelium nicht verkündigen würde. Und so habe du Dank, dass du uns Brüder gibst und Schwestern, die ihr Herz ganz haben entzünden lassen von dem, was du uns anvertraut hast, von dieser totalen Liebe, die nur eine totale Gnade und eine totale Barmherzigkeit hervorbringen kann, auch durch alle Gerichte hindurch. Denn es gibt kein Gericht ohne Heil und auch kein Heil ohne Gericht. Wir danken dir, dass wir das auch heute Abend so klar und überführend hören durften. Und überall, wo dieses Tonband hingeht, da schenke, dass dein Geist die Herzen öffnet und entzündet und allen Irrtum und alle fromme, gut gemeinte, aber völlig in die Irre gegangene Gerichtsbotschaft Lügen straft. Wir danken dir für diese Tage, für diese Botschaft. Wir danken dir, dass wir darin leben und darin froh werden dürfen. Denn wie könnten wir Menschen der Freude sein ohne diese Botschaft, die uns und unsere nächste Umgebung und auch Angehörige betreffen könnte. Und so geh mit uns in großer Freude in die Nacht. Lass uns jubilieren darüber, dass wir Träger dieses Geheimnisses Gottes sind, dass es gilt, kundzutun, weil du es in dieser Zeit offenbart hast, zum Glaubensgehorsam an alle Nationen. Wir rühmen deinen Namen darüber und beten dich an, durch Jesus Christus, der dieses Werk zu vollenden begonnen hat und es zu Ende führen wird.